Liebe Sportfreunde, hinter dem vierten Türchen des Sportfreunde Adventskalenders versteckt sich eine Folge von Podcaster zu Podcaster. Denn heute begrüße ich mit Kilian Gabbrey einen der Hosts des Fußballpodcasts Stammplatz. Er erzählt, dass er schon als Kind seinen Eltern gesagt hat, entweder werde ich Olympiasieger im Schwimmen oder Sportreporter. Am Ende wurde es Zweiteres. Wie er diesen Weg ging und was das am Anfang auch mit seinem Schwimmverein zu tun hatte, erfahrt ihr in der Folge. Außerdem sprechen wir über seinen Herzensverein im Fußball und seine Sicht auf RB Leipzig. Und als es um eine mögliche deutsche Meisterschaft seines Herzensvereins geht, mache ich ihm ein außergewöhnliches Versprechen. Seid gespannt! Das und mehr gibt es in der Adventsfolge Nummer 4 vom Sportsfreunde. Zur Info, das Gespräch mit Kilian Gabbrey habe ich im April 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Kili, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Freut mich mega, einen der regelmäßigsten Hosts von Stammplatz hier in meinem Podcast zu haben. Vor allem gerade auch als Stamm, ja, regelmäßiger Hörer. Mega cool, du bist Sportjournalist, du bist Podcaster. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute beruflich machst? Warum Sportjournalist, warum Podcaster?
Boah, da müsste ich jetzt ganz weit ausholen. Erstmal moin Mirko, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich glaube, wie bei ganz vielen Leuten, die heutzutage Sportjournalisten geworden sind, ist ja erstmal diese Liebe für den Sport da. Meine Liebe für den Sport existiert schon immer, getrieben durch ja meine elterliche Erziehung, durch meinen Opa, der riese Fußballfan war und ich auch immer total sportbegeistert war, also ein Kind, was sehr, sehr gerne Sport gemacht hat. Und ich bin ja mit so 6, 7 Jahren zum Schwimmsport gekommen. Und habe dann quasi Seepferdchen gemacht und so weiter und war da total interessiert. Und irgendwann habe ich dann so zu meinen Eltern gesagt, also entweder, das muss so gewesen sein in der dritten Klasse, zweite, dritte Klasse, entweder ich werde Olympiasieger im Schwimmen oder ich werde mal Sportreporter. Weil ich wollte unbedingt was mit Sport zu tun haben. Und mir hat Schreiben schon wirklich im frühesten Grundschulalter eine Menge Spaß gemacht. Mir hat Reden sehr viel Spaß gemacht. Mir hat so dieses, ja, auch Kommentieren irgendwie in einer Art und Weise früher als kleine Steppkes mit meinem besten Kumpel immer so die Fußballspiele bei FIFA kommentiert, sowas halt gemacht. Und da war eigentlich relativ früh klar für mich, dass ich irgendwann mal Sportjournalist werden wollte. Und als ich dann gemerkt habe, dass mit dem Schwimmsport und Olympiasieg wahrscheinlich nicht klappt, dann habe ich mich voll drauf eingelassen. Und habe halt probiert, mich weiterzuentwickeln und dann den Traum auch Realität werden zu lassen und halt den Beruf auszuüben. Und so ist es ja heute zum Glück auch.
Was waren so deine ersten Schritte in Richtung Sportjournalist? Wo bist du, wie bist du deinen Weg gegangen?
Ja, das war auch mit dem Schwimmen verbunden. Also in meinem Schwimmverein, ich komme gebürtig aus der wunderschönen Uckermark, wo unsere Ex-Kanzlerin auch herkommt. In Schwedt-Oder gibt es eine relativ große Schwimmhistorie. Britta Steffen kommt von dort, Jörg Hoffmann kommt von dort. Also wirklich sehr, sehr gute Schwimmer. Jetzt Melvin Imudu, der bei den letzten Olympischen Spielen in Paris Vierter geworden ist, über 100 Brust, der kommt auch von dort. Und es gab auch immer ein regionales, mediales Interesse an unserem Schwimmverein. Und irgendwann mit so 12, 13 Jahren wurde ich dann gefragt, ob ich nicht mich so öffentlichkeitsarbeitmäßig ein bisschen engagieren möchte für den Schwimmverein. Und das habe ich getan und habe dann einfach immer so die Berichte über den Schwimmverein, über die Wettkämpfe, über die Ergebnisse von anderen Sportlern, auch mir selber geschrieben, weil daran gab es halt, wie gesagt, immer ein Interesse. Und so ging es los und damit hatte ich die ersten zwei Kontakte zu den regionalen Zeitungen bei uns in der Region. Einmal dem Uckermark-Kurier, der mehr so aus dem Bereich Mecklenburg-Vorpommern auch gemacht wird, Neubrandenburg. Und einmal die Märkische Oder-Zeitung, die Motz. Und da habe ich dann angefangen und dann ging es irgendwann weiter mit, musste ein Schülerpraktikum machen, glaube ich, in der 9. Klasse. Das habe ich dann auch da im Uckermark-Kurier 2 Wochen lang gemacht. Dann habe ich mal so ein bisschen ja regionale Lokaljournalismus geschnuppert, ganz verschiedene Sachen, Einbrüche, irgendwelche Straßenumfragen. Und da dann halt relativ früh mit so 13, 14, 15 ganz gut die Scheu abgelegt, Menschen anzusprechen. Das ist ja immer im jugendlichen Alter, ist es ein bisschen schwieriger. Dann auch die Leute zu bitten, naja, können wir noch ein Foto machen, weil die Zeitung braucht noch ein Foto. Im Lokaljournalismus hast du ja nicht mehr so viele Fotografen, da musst du alles selber machen.
Mhm.
Und so waren die ersten Schritte, so ging es dann los, ja.
Ja, und dann bist du irgendwann zur Bild in die Sportabteilung gekommen.
Genau, ich bin dann die ganze Zeit weiter geschwommen. Ich bin ins Internat gezogen nach Potsdam mit 13, also so 200 Kilometer von zu Hause. Habe dann weiter versucht, halt im Schwimmen Gas zu geben und habe dann ganz normal mein Abitur gemacht. Und dann war so ein bisschen die Entscheidung, probiere ich 3 Jahre Vollgas zu geben, um mich zu qualifizieren für Rio, wäre das gewesen, 2016. Ich habe das nicht so gesehen für mich und die Frage war auch dann, ja, fahre ich zu Olympia als, keine Ahnung, als Ersatzmann oder als Staffelteilnehmer, dann verdiene ich damit ja in den 3 Jahren jetzt auch nicht viel Geld oder habe danach jetzt nicht ausgesorgt, sondern du musst schon zugucken als Athlet hier in Deutschland, als Spitzensportler, wie du dich absicherst und so weiter und das war für mich nicht gegeben. Und dann hatte ich angefangen in Berlin zu studieren, Sportjournalismus, Sportmanagement an der Uni, die es aber mittlerweile nicht mehr gibt, zwar auch privat.
Mhm.
Und ja, habe dann ein paar Praktika-Erfahrungen noch gemacht, unter anderem bei Sky Sport News in München und bin dann im Sommer 2016 für ein Praktikum zu Bild gekommen und bin geblieben, ja.
Nicht ganz ein Jahr früher als ich dann bei der Bild dann auch mal für 4 Wochen war. Haben wir uns vielleicht mal
was. Okay.
Ich habe im Februar 2017 war ich da so ein super Praktikum sozusagen, durfte ich machen für 4 Wochen in der Sportredaktion.
Cool.
Ja. Genau. Carly Unterberg unter anderem da damals kennengelernt.
Ja, der war da ganz frisch. Der war da ganz frisch, glaube ich, bei Bild. Ja. Der war noch nicht so lange da, ja.
Genau. Ja, und jetzt bist du Podcaster von Stammplatz, dem Format Stammplatz mit André Albers zusammen. Die Stammis, also die regelmäßigen wir wissen ja, wie ihr euch da quasi gefunden habt, wie ihr zusammengefunden habt. Und die wissen auch, dass ihr zwei unterschiedliche Herzensvereine habt. Wie schwierig ist das für euch, wenn ihr über diese Herzensvereine berichtet, spricht in der Folge, objektiv oder nicht zu subjektiv zu sein?
Oh, gar nicht so schwer, weil wir haben da eigentlich keine ganz klare Regelung, ob wir da jetzt zu subjektiv oder auch sehr gut objektiv sind, ist mal dahingestellt. Wir sind sicherlich in ganz vielen Momenten, wenn wir über Werder und Union sprechen, subjektiv und nehmen uns das auch mal raus. Aber dafür ist Stammplatz halt auch ein Infotainment-Format. Ja, wir wollen auf der einen Seite die Hörer natürlich mit den wichtigsten Fußballinformationen des Tages versorgen. Was ist am Abend wichtig? Was war am Abend zuvor wichtig? Aber wir wollen natürlich auch ganz klar unsere Meinung einfließen lassen zu Spielen, zu Spielern, zu Konstellationen im Fußballbereich, sei es bei den Bayern oder Dortmund, die ja sehr viel bei uns im Podcast besprochen werden, weil halt auch die Hörerschaft das größte Interesse an diesem Verein hat. Aber klar ist auch, wenn es bei Union nicht läuft, dann werde ich emotional. Wenn es bei Werder gut läuft, dann hat André 3 Tage hintereinander gute Laune. Und deswegen ist gar nicht so unser ganz klares Ziel, Mensch, wir müssen jetzt unbedingt objektiv sein. Ich glaube, Podcast ist somit eines der journalistischen Formate, wo man am wenigsten objektiv sein muss. Es sei denn, man ist jetzt ein Politik- oder Nachrichtenformat, Fußball ist ja unser aller Hobby. Wir mögen das gerne gucken und wir sind auch sicherlich emotional dabei. Und deswegen ist es jetzt nicht unser Main Goal, dass jedes Mal wir aufpassen müssen, oh, war das jetzt objektiv genug? Mhm. Aber wenn es um unsere eigenen Vereine geht, dann hauen wir da auch mal raus und sind auch mal drüber, 100%ig. Aber ich glaube, deswegen mögen uns die Hörer auch so.
Also, definitiv. Also für mich, wenn ich für mich spreche, ja, definitiv. Find das auch cool, dass ihr auch teilweise emotional werdet. Ich kann mich jetzt erinnern, dass du erst gesagt hast, Baumann, oh Katastrophe, warum kommt der als Trainer? Und jetzt vor kurzem, der beste Trainer, den wir je hatten, der muss bleiben. Wo ich dann kurz gedacht habe, warte mal, vergisst er gerade einen Schweizer Trainer der Union in die erste Liga?
Ja, das ist natürlich auch alles so ein bisschen ironisch.
Ja, natürlich.
Ne? Wie Hörer. Und das ist ja das Schöne, viele sind ja dann auch schon länger dabei bei uns oder hören uns von Anfang an, wie du jetzt zum Beispiel auch. Manche sind seit 3-4 Monaten dabei und genau die haben das gleiche Gefühl. Mensch, vor 2-3 Monaten hat er noch erzählt, der Gaffrey, der Urs Büscher, der Steffen Baumgart, den sollen sie gleich wieder entlassen bei Union und jetzt sagt er, ist der Beste, den wir hier hatten. Das ist natürlich alles auch mit einem Augenzwinkern.
Absolut.
Ja. Und das ist das Schöne, dass die Hörer das auch so registrieren.
Ja. Jetzt haben wir gestern den 1. April gehabt. Und am 1. April ist der deutsche Meister und aktueller Pokalsieger gegen den Drittligisten rausgeflogen. Wie hast du dieses Spiel, also Bielefeld hat gegen Bayer Leverkusen gewonnen im Halbfinale des DFB-Pokals. Wie hast du das Spiel erlebt? Ich gehe mal davon aus, ihr habt das gesehen, damit er nachher darüber reden konnte, dir in der Folge. Und hättest du das gedacht? Also viele haben ja gesagt, ja, das wäre geil und super und das wäre eine Riesengeschichte, aber ich glaube, wirklich daran geglaubt haben die wenigsten, oder?
Also erstmal so aus rein arbeitstechnischen Gründen wünsche ich mir bei so einem Spielen immer keine Verlängerung. Ja. Weil das halt, wir sitzen hier abends noch länger und die Aufnahme verzögert sich noch mehr. Mhm. Und wir nehmen ja wirklich tagesaktuell auf, heißt, wir nehmen nach so einem Spiel dann ohne Verlängerung 23 Uhr auf, mit Verlängerung dann wahrscheinlich eher 0 Uhr. Dann muss das Ganze noch geschnitten werden, auf die Podcast-Plattform abgeloadet werden und so. Dann kann schon mal so ein Abend irgendwie bis 1.30 Uhr, 2 Uhr dauern.
Ja.
Und das wollen wir immer vermeiden. Und deswegen hatte ich schon so Anfang der zweiten Halbzeit dann auch schlechte Laune, weil ich mir dachte, Mensch, jetzt kommen die Leverkusener bestimmt nochmal zurück und jetzt sind sie wieder Leverkusen. Machen dann nach 94. 100%igen Tor und dann 2-2. Aber natürlich im Vorhinein wünscht man sich schon, dass der Pokal halt wieder mal die eigenen Gesetze hat.
Mhm.
Ja, und das hatte er für Bielefeld in dieser Saison sehr, sehr oft. Ich meine, die haben 4 Bundesligisten rausgeschmissen.
Grüße nach Bremen.
So, genau, Grüße an Union und Werder. aber klar, also man denkt dann immer, ja, irgendwann muss ja der Lauf jetzt mal vorbei sein. Das hat man vielleicht zum Viertelfinale gegen Werder gedacht. Das hat man jetzt erst recht gedacht, wenn so eine Übermannschaft wie die von Leverkusen da ankommt. Aber ich habe halt auch in der Podcast-Folge für Stammplatz dann gesagt, ich habe den Zweiklassenunterschied in keiner Phase des Spiels erkennen können. Und es war ein hochverdienter Sieg für Arminia Bielefeld. Ob ich da vorher dran geglaubt habe? Natürlich nicht. Ja.
Aber es gewünscht.
Das ist ja wahnsinnig. Mhm. Aber klar, von der Fankultur her ist es für das Finale in Berlin das Beste, wenn Arminia Bielefeld mit dabei ist. So, weil hundertprozentig, weil das ist für die once in a lifetime, die sind zum ersten Mal dabei, die sind der 4. Drittligist überhaupt, der es in der Geschichte des Pokals schafft, da hinzukommen. Was meinst du, wie viele da aus Bielefeld rüberkommen werden? Ist ja auch nur 3 Stunden Fahrt mit dem ICE, geht relativ schnell. Das ist doch super für die alle und hier wird eine bombastische Stimmung in Berlin sein, 100%. Ich freue mich für alle, Armin.
Man stelle sich vor, der Gegner im Finale ist dann auch noch RB Leipzig. Ich glaube, dann ist vieles auf dem Präsentierteller bereit, ne? Also.
Ja. Also, ich werde jetzt nicht mehr gegen Arminia Bielefeld tippen. Weil warum wollen die das Pokalfinale nicht auch gewinnen können, ja?
Apropos Tradition, und ich habe es mit RB gerade angesprochen, du bist ja auch ein Anhänger, ein Fan, Mitglied eines Vereins, der auch für Tradition steht, der für was der auch selber sagt, wir sind anders, wir sind was Besonderes, ist im positivsten Sinne und das ja auch nach außen trägt. Wie blickst du als Sportjournalist auf den Kosmos Red Bull?
Mittlerweile relativ normal. Ich war am Anfang, als es alles so passiert ist, aber da war ich auch noch jünger. Da ist man noch mal mehr irgendwie so Rebell auch in seinem inneren Wesen. War ich nicht so angetan davon. Ich würde mich auch heute noch als Fußballromantiker bezeichnen. Muss aber generell sagen, das, was RB macht und wie sie es machen, das machen sie gut. Sie haben eine gute Mannschaft beisammen, die sicherlich in dieser Saison nicht so performt, aber den Fußball, den sie in der Vergangenheit gezeigt haben, der war schon attraktiv auch. Es ist gut für Ostdeutschland, dass es einen Verein gibt, der international auch mitperformt. Was mich am Anfang relativ gestört hat, war, dass sie auch aus vielen Jugendvereinen im Umkreis, Energie Cottbus, Dynamo Dresden, Hansa Rostock und so, auch bei den Berliner Vereinen, die jetzt nicht Union oder Hertha heißen, aber auch bei denen natürlich gewildert haben, was die Jugend angeht. Aber so ist Jugendarbeit natürlich heutzutage. Jeder will die besten Jugendspieler haben, um in der U19, U17 Bundesliga zu performen. Von daher gucke ich da mittlerweile relativ neutral drauf. Ich kenne auch 1-2 handelnde Personen aus Leipzig, mag die auch und spreche gerne mit denen. Da gibt es eine große Fußballkompetenz. Und ich bin gespannt, wie sich dieser Kosmos RB jetzt auch unter Jürgen Klopp die nächsten Jahre weiterentwickeln wird. Die haben eine sehr, sehr starke Führungsriege mit Minslav, Gomez und so weiter, wie sie alle heißen, mit Kloppo jetzt. Bin da einfach sehr gespannt und sehe es mittlerweile relativ neutral.
Ja, ich habe vor 5 Jahren, als ich mal kurze Zeit in Magdeburg gearbeitet habe, in der Sportredaktion von der Magdeburger Volksstimme, habe ich da auch mal die Kollegen gefragt, wie sie das sehen. Und dann, ich erinnere mich sehr gut, dass eine der Kollegen, ähnlich wie du, das gesagt hat, mit dem, ja, mit dem Abwerben der jungen Talente im Umkreis, dass die alle nach Leipzig kommen oder viele von denen und das für den Rest. Er hat natürlich dann ein paar für Magdeburg gesprochen und so, dass da einfach dann weniger übrig bleibt und dass er das kritisch sieht. Das verstehe ich auch absolut. Auf der anderen Seite war ich, glaube ich, immer einer, der auch in meinem Kollegenumkreis und Familienkreis, wenn wir über das Thema geredet haben, immer emotional, weil anders ging es am Anfang fast gar nicht, immer auch gesagt habe, hey, die bauen da was auf. Die versuchen da was aufzubauen. Und gerade der Osten, der Fußball-Osten in Deutschland, der kann das brauchen. Der hat die letzten Jahre, die Jahrzehnte ein bisschen ziemlich gelitten, wenn du guckst, wie viele eben Cottbus, die jetzt zwar wieder hochkommen und so, aber ziemlich gelitten und dann ist das eigentlich ein Segen. Klar, man kann darüber diskutieren, über solche Dinge wie, ja, warum heißt es in Österreich Red Bull, aber in Deutschland Rasenballsport, das hat dann wahrscheinlich Fußball, juristische DFL-Gründe und so weiter, aber insgesamt, finde ich, ist es ein spannendes und vor allem, man sieht auch, nachvollziehbares, nachhaltiges Projekt. Ja,
ja. Kann ich auch nicht gegen argumentieren, von dem her. Ich gucke mir trotzdem den Ostfußball dann auch gerne in der dritten Liga an. Ja. Ich finde, das hat schon was, ja. Regionalliga Nordost, Oberliga auch alles spannend hier im Osten. Und wenn man es mit dem Verein hält, egal ob jetzt Energie Cottbus, Hansa Rostock, Halle, Erfurt, Magdeburg, whatever, dann weißt du ja, die Liebe kennt keine Liga.
So ist es. Egal. Egal wohin, wir kommen mit. Ja, Union Berlin. Du verfolgst den ja den Verein, nehme ich mal an, sehr eng und kennst vielleicht auch den einen oder anderen handelnden Personen dahinter. Blickst einerseits als Journalist drauf, andererseits als Fan. Wie siehst du die Entwicklung von Union in den letzten Jahren und wo soll das noch enden?
Ja, die Entwicklung ist natürlich phänomenal. Ja, von einem soliden Zweitligisten, der mit ganz viel Glück aufgestiegen ist in die Bundesliga. Du erinnerst dich, in zwei Relegationsspielen gegen VfB Stuttgart, die beide unentschieden geendet sind und nur dank Auswärtstorregelung sind wir damals aufgestiegen. Das war natürlich alles sehr glücklich über Klassenerhalt in der ersten Saison, dann weiter nach oben, Conference League, Europa League bis in die Champions League. Das war natürlich alles wahnsinnig. Da ist man irgendwie... Da waren alle Union-Fans gefühlt auf Speed, Kokain, Heroin, alles gleichzeitig, so unterschiedliche Glücksgefühle waren das. Und ja, in einer schnellen Abfolge, wie man sie zum Beispiel Arminia Bielefeld jetzt nur wünschen würde, ja, und mag es sich nur mal vorstellen, die kommen in die Europa League als Pokalsieger, es könnte ja passieren, dann haben die irgendwie alle zwei Wochen solche Highlights. Also wir waren dann nur noch im Stadion und haben uns verwundert, die Augen gerieben, Mensch, jetzt spielen wir hier Europa League, jetzt spielen wir hier Champions League, dann im Olympiastadion und so weiter, gegen Real Madrid, spielen wir im Bernabeu, das war ja alles, also das war ja völliger Wahnsinn, wie ein Fiebertraum, von daher natürlich spektakulär. Klar war aber auch, irgendwann wird es halt nicht mehr so laufen unter Urs Fischer, irgendwann wird es mit Oliver Runert auch nicht mehr weitergehen, weil der was anderes machen möchte, sie Bundestagswahl jetzt zum Beispiel für die BSW-Partei da von Sarah Wagenknecht und so. Also, dass da alles nicht auf die nächsten 20 Jahre so weitergeht und wir jedes Jahr Champions League spielen, das war mir schon bewusst und das war auch vielen anderen Unionern bewusst. Der Verein sagt ja auch immer wieder, wir wissen, wo wir herkommen. Das wissen auch die Fans. Von dem her geht es mir auch jetzt nicht schlecht. Ne? Also, wir werden den Klassenerhalt aller Voraussicht nach wieder schaffen. Das ist ein Erfolg für Union. Man hat sich in der Bundesliga echt etabliert und stabilisiert auch. Und ob wir da drei oder viermal hintereinander 13., 14. oder 15. werden, ist mir eigentlich total egal. Und wenn es dann wieder eine Saison gibt, wo wir 9. oder 10. werden, im Niemandsland dabei sind, genauso wie wir spielen um Europa mit, dann ist es auch für mich alles okay. Absteigen wäre scheiße, weil ganz ehrlich, Stadionausbau und so, da passiert ja jetzt in den nächsten Jahren eine ganze Menge. Jugendzentrum, da wurde ein bisschen was reingepumpt und so. Also Union versucht sich da auch nachhaltig weiterzuentwickeln, um halt auch dieser Standort zu bleiben in der Bundesliga und ist auch wichtig. Aber ansonsten kann ich mit allem leben zwischen Platz 2 und 15. Und wenn wir mal deutscher Meister werden sollten, dann sage ich natürlich auch nicht nein. Aber ich glaube, das passiert eher nicht.
Also wenn Union Berlin deutscher Meister wird, dann komme ich höchstpersönlich aus Zürich durchgefahren bis nach Berlin mit dem Auto und komme mit euch feiern. Das ist hiermit versprochen.
Ja, mal gucken, wann es passiert.
Wer weiß.
Und ob überhaupt passiert.
Ich war 2017 in der Zeit, da hatte ich bei der Bild mal gearbeitet habe in der Sportredaktion, habe ich einen Mitpraktikanten kennengelernt, der ist auch eingesessener Union-Fan. Und dann hat er mich gefragt, ja, welche Vereine findest du geil und so. Habe ich erst gesagt, ja, also Mitglied und Riesenfan seit keine Ahnung wie lange Zeit bin ich vom Stern des Südens. Aber ich finde auch andere Vereine sehr sympathisch und sympathisiere mit. Und Union gehört dazu. Und dann meinte er, ja, komm. Dann meinte er, ja, komm mit zum Spiel. Mein Vater hat noch Tickets. Und dann bin ich da in die alte Försterei mit ihnen. Und ich muss sagen, ich habe selten bis, glaube ich, wirklich nie eine geilere Stimmung insgesamt in so einem Stadion erlebt wie in der alten Försterei. Also das ist wirklich einzigartig, wenn dann Nina Hagen angestimmt wird und das ganze Stadion damit singt. Und das ist Gänsehaut pur. Und deswegen gönne ich Union jeden Erfolg und drücke ihnen immer die Daumen, immer.
Ja. Du hattest ja damals noch Glück, da gab es noch die Möglichkeit, dass jemand gesagt hat, mein Vater hat noch Karten.
Ja.
Heutzutage musst du gucken, wo du bleibst. Aber ich sage jede Woche, Leute, ey.
Hast du Karten?
Also Karten, kannst du welche besorgen und so weiter. Ich habe das große Glück, dass der ein oder andere Union-Mitarbeiter auch Stammi ist.
Ja.
Von dem her, und ich krieg sowieso als Mitglied, geht es relativ gut, ja, heutzutage, dass man eine Karte bekommt, weil wenn auch nicht jedes Spiel, ich werde sicherlich mir auch, wenn das Stadion ausgebaut ist, Dauerkarten gibt es ja seit Jahren schon nicht mehr. Und ich hatte auch ehrlicherweise nie eine, weil das mit meinem, ich schaffe nie 17 Heimspiele und werde auch nicht mal 10 schaffen. Will ich auch gar nicht. Wenn ich mal 5, 6 Spiele in der Saison schaffe, dann ist es schon für mich eine sehr, sehr gute Quote. Champions League hatte ich sogar alle 3 Heimspiele damals geschafft und auswärts glaube ich auch eins. Das war schon relativ viel in der Saison. Und klar ist auch, so wie jetzt, da bin ich auch ganz ehrlich und da bin ich dann auch wahrscheinlich nicht irgendwie der 32-jährige Union-Hardcore-Fan. Ich muss mir jetzt kein 0-0 gegen Holstein Kiel oder so angucken. Ich war ja gegen Kiel da, als die 1-0 verloren haben. Das war schon. Das waren insgesamt, du musst ja mit Anreise und Abreise einrechnen, da waren 3 wirklich verschwendete Stunden meines Lebens.
Ja, das kann ich mir vorstellen, beziehungsweise das kann ich mir denken, dass man das halt so ein bisschen getrennt quasi sich rauspickt, wann man geht. Auch wenn man natürlich, auch gerade weil man, so wie du, wenn Sportjournalist auch nicht regelmäßig oder unregelmäßig arbeitet von den Zeiten her, dann muss man sich das rausnehmen, ne? Ja.
Genau, ja, es geht auch vor allen Dingen um Arbeitszeiten. Du weißt es ja selber. Man arbeitet unfassbar viel am Wochenende und dann spielt halt auch der Herzensverein am Wochenende. Es geht genauso wie mit meinen Kumpels auf dem Dorf, die für mein Heimatdorf noch Fußball spielen. Da schaffe ich es auch nicht mehr als 3, 4 Mal in der Saison hin. Aber wenn, dann bin ich natürlich voll dabei.
Was war denn der schönste Moment, den du im Stadion an der alten Försterei erlebt hast?
Ich war leider damals bei dem Aufstieg nicht im Stadion, weil ich zu der Zeit in Düsseldorf gearbeitet habe und da war es einfach nicht möglich. Ich würde schon sagen, als wir gegen Werder zu Hause gewonnen haben und dann in die Champions League eingezogen sind, das war schon ein sehr, sehr emotionaler Moment, so generell als Fan. Das war schon krass. Das 3-1 in der ersten Saison mit dem Doppelpack von Bülter gegen BVB am 2. oder 3. Spieltag war auch heftig. Da hatten wir den ersten Spieltag, glaube ich, 0-4 zu Hause gegen RB verloren, ausgerechnet gegen RB für so Hardcore-Unioner. Dann spielten wir irgendwie 1-1 in Augsburg, da gab es den ersten Punkt und dann kam der BVB, der Große, und die haben wir 3-1 auseinandergepflückt. Das war schon sehr geil, daran kann ich mich auch erinnern.
Und wer ist für dich oder war für dich der geilste Spieler, der je bei Union gespielt hat? Jetzt sag nicht Bonucci.
Nein, also klar, Tusche, Thorsten Matuschka ist eine absolute Legende für ganz viele Unioner. Wenn ich jetzt einen herausheben müsste, dann ist es einfach aufgrund der Loyalität, die er all die Jahre gezeigt hat, der sich immer wieder reingehauen hat, der jetzt auch noch mit 39 Jahren sportlich wichtig ist, Christopher Trimmel. Also der hat alle Facetten von Union mitgebracht, ja, wo es dem Verein jetzt finanziell nicht unbedingt super gut ging, wo es in der zweiten Liga immer im Niemandsland unterwegs war, wo man drohte irgendwie nochmal runterzugehen, in die dritte sogar, mit zum Aufstieg, dann alles miterlebt hat. Der auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Charakter für diese Kabine ist nach wie vor.
und der hoffentlich auch über seine Karriere hinaus irgendwas bei Union macht. Christopher Trimmel für mich auf jeden Fall rauszunehmen.
Definitiv, hätte ich auch gesagt, wenn du mich gefragt hättest. Deswegen hängt hier oben, da oben, wo ich ihn zeige, ein Trikot von 1. FC Union Berlin, das ich mir 2016, 2017 geholt habe. Und als sie mich gefragt haben im Shop, welchen Namen hättest du gern, welchen Flock, war klar, Trimmel, die Legende Trimmel. Wenn dann.
Ja, stark.
Wenn dann Trimmel.
Ja, stark. Finde ich gut.
Und was war für dich der bitterste Moment als Fan?
Naja, abgestiegen sind wir ja nicht. Von daher, alles gut. Also, sehr bitter war damals am Fernseher zu gucken, wir spielen 93 Minuten gut mit im Bernabeu und kriegen dann doch das 1-0, war scheiße. Ich will nicht mal sagen, man ist dann auch sauer. Auf der einen Seite ist man super dankbar dafür, wie es die letzten Jahre gelaufen ist. Aber sich dann zu Hause in Stadion zu stellen und dann 0-1 gegen Kiel zu verlieren, war schon beschissen. Aber relativiert jetzt auch wieder vieles, weil wir halt da unten jetzt nicht mehr so die Mega-Rolle spielen. Ja, und wahrscheinlich die Klasse halten werden. Von dem her ist alles gut. Ich würde gerne mal eine Saison erleben, wo wir weit im Pokal kommen. Das wäre schön. Aber ansonsten kann ich jetzt aus den letzten Jahren, wenn ich drüber nachdenke, auch aus den letzten 10 jetzt nicht wirklich was rausziehen, wo ich sage, boah, da war ich jetzt super, super traurig. So.
Ja, ja, das ist ja schön zu hören. Also, es war super, wenn man das so sagen kann. Hey, ich habe so viel Geiles erlebt und wir haben ja auch nicht die allergrößten Ansprüche wie andere Vereine, die regelmäßig abkacken, könnte man fast so sagen. Also Grüße nach Wolfsburg zum Beispiel, die letzten Jahre. Aber wie blickst du insgesamt als Fan, aber auch als Sportjournalist auf die Entwicklung des Fußballs, Stichwort VAR, Stichwort Handregel? Findest du, das geht in die richtige Richtung oder findest du, das wird alles zu technisch und das reine Fußball, was früher mal war, geht weg?
Generell, klar nervt es mich, dass wir jede Woche über irgendwelche Elfmeterszenen wegen Handspielen diskutieren und so weiter. Und aber was mich vor allem nervt, ist dieser riesige Terminkalender. Ja, du wirst ja überfrachtet mit Fußball und deswegen, ich kann dir diese Frage gar nicht mehr ehrlich beantworten, weil auch aufgrund meiner Tätigkeit hier bei Bild mit dem Stammplatz und so weiter, auch als Schreiber oder Reporter in den letzten Jahren, habe mich emotional vom Fußball sehr weit entfernt mittlerweile. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gar kein Fußballfan mehr bin oder so. So ist es nicht. Dafür halte ich schon zu sehr mit Union oder auch mit meinem Heimatdorf. Ich bin da sehr gerne auf dem Fußballplatz und da gibt es auch mal einen Buller von mir, wenn der Schiri irgendwas entscheidet, was mir nicht passt. Natürlich, da bin ich emotional dabei. Aber generell ist es schon so, nicht mehr wie früher, ob ich jetzt 14 oder 18 oder 22 war, wenn ich mal frei habe, dann muss ich, also hätte ich jetzt zum Beispiel in der Pokalwoche frei, Bielefeld gegen Leverkusen, hätte ich mir auf jeden Fall nicht angeguckt. So ehrlich bin ich auch. Und deswegen kann ich schon für mich relativieren und auch gut einschätzen, was tangiert mich jetzt und was tangiert mich nicht. Wenn das jetzt im Podcast hier ist und wir das besprechen, natürlich bin ich dann emotional dabei und habe auch noch ganz klare Meinung dazu. Aber dass ich jetzt mit Kumpels noch über eine WhatsApp-Gruppe oder beim Bierchen diskutieren muss, warum Schiri XY jetzt den Elfmeter gegeben hat, den aber nicht, so ist auch nicht mehr. Deswegen, ich sehe das alles relativ neutral und mit einer gewissen Entspanntheit mittlerweile.
Aber Kukurela hat dich schon aufgeregt. Immer.
Ja, natürlich. Ich bin ja auch, also natürlich, ich bin Deutscher. Ich bin da auch stolz, in Deutschland leben zu können und hier geboren zu sein. Und ich bin Anhänger der deutschen Nationalmannschaft durch und durch. Und ich hätte mir total für die Jungs gewünscht und auch dieses Land generell, dass wir den EM-Titel holen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, hätten wir Spanien geschlagen, hätten wir den Pott auch geholt. Und ich kann dir sagen, als wir in der Redaktion damals das Spiel geguckt haben, Deutschland, Spanien, da stand aber jeder, der hier Journalist ist und wie weil es objektiv sein soll, er stand hier auf dem Stuhl und hat hier geflucht und da gab es auch böse Worte und so. Natürlich, das nimmt jeden mit.
Ja, aber das ist auch gut so. Das ist ja das auch authentisch irgendwo durch, dass man das dann auch am Podcast oder auch dann sonst wo ausnehmen kann und sagen kann, das ist einfach so. In dem Moment fühlst du als Fußballfan ja, fühlen alle gleich, egal ob du Journalist bist, Experte bist, Amateurspieler, Profi, was auch immer. In so Momenten, das ist wie Mario Götze 2014, es sind einfach Momente, die bleiben. Das ist so, ja.
Ja, hundertprozentig. Die bleiben. Also das wird alles überdauern. Und da war es natürlich noch was ganz anderes. Als Götze, da war ich noch kein richtiger Journalist, ja, da habe ich studiert und so. Aber da war ich natürlich einfach riesengroßer Fan und habe mich gefreut, dass ich in meinem jungen Alter einen WM-Sieg von Deutschland erleben durfte. Wer weiß, wann wir das oder ob wir das jemals wieder erleben. Aber ich glaube ja daran, wir holen 2026 den Pott.
Ich wollte gerade sagen, du hast ganz klar angesagt, der Stammplatz bei euch, dass 2026 ist der Pott wieder in Deutschland.
Ja, da glaube ich auch ganz fest dran und da werde ich auch nicht von abrücken.
Ja, das ist auch gut so. Ich denke auch, ich hoffe auch drauf. Also ich bin noch ein bisschen zurückhaltender, weil ich drücke auch den Schweizern die Daumen und wenn man auf die Schweiz tippt, dann wenn die wirklich weit kommen, dann kannst du richtig viel Kohle verdienen. Na, kleiner Spaß.
Ja, okay, okay.
Das ist so Hobby, Island oder sowas.
Ja.
Genau. Hey, so gegen Schluss würde ich gerne noch mal ein bisschen zu dir persönlich kommen. Du hast gesagt, du warst beim Schwimmen, also hast einen Schwimmsport gemacht, hast dich dann quasi entschieden Richtung Sportjournalismus. Hattest du auf deinem Weg zum Sportjournalist eine Art Vorbild, jemanden, dem du damals kanntest oder verfolgt hast oder beim Schwimmen ein Vorbild gehabt oder so?
Naja, also ich war großer Fan von Wolf-Dieter Poschmann. Gott hab ihn selig, der ist mittlerweile verstorben. War für mich immer ein ganz toller Kommentator, Reporter im ZDF. Ich weiß nicht, warum es so gekommen ist. Ich fand ihn auch cool. Der war damals bei dieser FIFA-WM-Ausgabe 2002, wo man die Drehschüsse machen konnte vom Anschlusspunkt. Da war der auch irgendwie Kommentator, den fand ich immer cool. Aber jetzt so ein riesiges Vorbild oder einen, den ich kannte, das hatte ich jetzt selber nie unbedingt. Klar, Schwimmen habe ich total aufgeschaut zu Michael Phelps, aber rein journalistisch gesehen, da bin ich auch bis heute sehr stolz drauf. Ich habe in meiner Familie keinen Journalisten, keinen, der irgendwas mit Medien gemacht hat oder kommunikativ war. Ich komme eigentlich aus einer Familie, die ein, Dienstleistungsunternehmen im Industriesektor führt, eine Mutter, die Finanzbuchhalterin ist, also die gar nichts mit Journalismus am Hut haben und habe mir das auch alles selber erarbeitet, mit Kontakten auch aufgebaut. Also meine Eltern kannten flüchtig den Geschäftsführer von Uckermark Kurier, aber da habe ich mir alles selber, das Intro und so auch gemacht und da freue ich mich bis heute drüber und habe alles andere danach, Bewerbung und so weiter, versucht mir selber die Kontakte aufzubauen und das halte ich bis heute so. Da gab es jetzt nie ein ganz klares Vorbild, aber natürlich auf dem Weg unterschiedlichste Mentoren, ob es jetzt bei Bild war, im Studium und so weiter, wo ich aufgeschaut habe, wo ich mir Tipps geholt habe, wo ich versucht habe, Sachen in meinen Werkzeugkasten mit zu übernehmen. Die gab es auf dem Weg auf jeden Fall. Und man lernt ja nie aus. Das ist heute auch noch so. Ich gucke immer noch mal bei gewissen Leuten, wie schreiben die ihre Texte, wie äußern die sich und so. Guck, wie andere was machen, um dann gegebenenfalls was auch für mich zu übernehmen, mitzunehmen. Genauso wie es ein Sportler wahrscheinlich auch macht im Laufe seiner Karriere. Aber so ein ganz klares Vorbild, wo ich hingeguckt habe, nee, gab's nicht.
Wer waren so die, du hast gesagt, bei Bild natürlich auch, gab's da oder gibt's da, sind die noch da, wo du gesagt hast, boah, mit dem muss ich mich austauschen, weil von dem will ich was lernen?
Ja, Arbeiter Maria Straden auf jeden Fall, der hat mir damals als Praktikant die Chance gegeben, hier in eine freie Mitarbeit reinzukommen. Also der hat mir quasi ein Angebot damals gemacht. Zu dem habe ich schon vor meiner Bildzeit aufgeschaut. Zu dem schaue ich immer noch auf. War ganz dankbar dafür, dass ich mit ihm jetzt die Olympischen Spiele in Paris erleben durfte, weil Walter wird hier nicht mehr lange arbeiten. Der ist sozusagen im Renteneinstiegsalter demnächst. Das war quasi seine große olympische Abschiedsreise. Nochmal ein großes Turnier oder Olympia mitnehmen für ihn. Fand ich überragend. Ansonsten, ich habe ja gearbeitet, auch als Schalke-Reporter und Dortmund-Reporter im Ruhrgebiet. Michael Markus war da mein Redaktionsleiter, zu dem habe ich viel aufgeschaut, der hat mir viel beigebracht, durch den habe ich viel gelernt. Ja, das sind so zwei Personen, die ich jetzt mal stellvertretend ausstellen würde.
Welchen Experten, Vereinsexperten, den ihr ja immer mal wieder bei Stammplatz, je nach Verein, heimlendet, Sprachnachrichten, wer ist für dich der emotionalste, beziehungsweise der von der, was er rüberbringt, wie er es rüberbringt, der Beste, ohne jetzt das Beste zu hoch zu hängen?
Das ist eine gute Frage. Jeder hat ja seine Eigenarten. Ja. Jeder geht ja unterschiedlich ran an eine Sprachnachricht. Ne? Mhm. Also bei einem, wo es immer sofort funktioniert und Klick macht, der dann aber manchmal auch 30 Sekunden zu viel labert, wo ich mir denke, oh Mensch, nicht schon wieder so viel, ist Pippo Ahrens. Der macht es überragend, der Leverkusen-Reporter bei uns. Ja. Da freue ich mich immer. handwerklich. Tobi Altscheffel macht super Sprachnachrichten. Jörg Weiler mit seiner ganzen Eigenart, der ist über 20 Jahre BVB-Reporter, der kennt da alles wie seine Westentasche, sind dann schon schöne Sprachnachrichten. Ja, also da freue ich mich unabhängig vom Namen über jede.
Hm. Habt ihr eigentlich auch einen für Union?
Reporter, meinst du?
Ja.
Ja, haben wir. Machen zwei, Paul Gorgas und Simon Birkobein. Aber ich nehme dann auch immer raus, wenn wir über Union sprechen, da brauchen wir keinen Reporter.
Nein, nein, selbst. Du das.
Ja. Ich habe ja dann auch meine Meinung und dann haue ich die raus. Aber klar, bei dem Gerichtsprozess jetzt rund um dieses Urteil Bochum, Union und so weiter, da gab es dann schon mal Sprachnachrichten von denen, ja.
Ja, da hast du dich ein bisschen zurückgenommen, weißt du.
Ja, genau.
Zu sehr nah am Fall gewesen wäre wahrscheinlich.
Ja, ich habe da auch genau ganz klar meine Meinung und ich finde auch, also Union soll dafür bestraft werden, alles gut, aber wie sich die Bochumer da verhalten haben und Schauspielerei im Fußball geht mir sowieso geisteskrank auf den Sack. Das geht genauso um dieses, kannst du dich erinnern, Leverkusen jetzt in Bielefeld, da wirft der Hinkepi oder wer was den Ball und der andere liegt da 3 Minuten auf dem Boden. Also jeder Kopfball tut mir weh auf der Stirn.
Das ist das, was ich auch des Öfteren immer wieder höre und einfach nicht gegen argumentieren kann. Hier in der Schweiz sagt man zum Beispiel, die Fußballer, das sind solche Schauspieler, die Eishockeyspieler, die sind viel die härteren Jungs und die, da geht mir ins Eishockey-Stadion in die Halle und gucke Eishockey, als dass mir dieses Schauspielerei-Fußball angucke. Also das.
Ja. Das ist ja ganz oft so, ne? Hat bei American Football alles viel härter und die Jungs stehen da wieder auf und machen weiter. Der Fußballer bleibt erstmal 30 Sekunden zu lange liegen.
Neymar lässt grüßen.
Ja, unter anderem.
Unter anderem, ja. Hey Kili, es hat mich mega gefreut, dass du hier den Spaß mitgemacht hast, eine Folge bei Sportsfreunde dabei warst. War mir eine große Ehre. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Persönlich, beruflich und für den Stammplatz. Und ja, alles Gute.
Dir auch, Mirko. Bleib gesund. Danke für die Einladung. Gerne wieder, wenn es mal wieder klappt, dass es wieder ein Thema gibt. Ja, und wie gesagt, bleib gesund und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Danke dir.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.